Herzlich willkommen, die Marketing Masterminds. Mit Andreas Pfeiffer, unserem Heldenhelfer für Gastgeber, Norbert Schuster, Lead Management Coach und Erfinder der Wasserlochstrategie, und Stefan Ponitz, KI- und Datenexperte. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen, Staffel Nummer 5, Folge Nummer 8 der Marketing Masterminds. Und mit dabei ist der Andreas. Hallo Andreas, wie geht es dir?
Hi Stefan, gut geht's mir. Ich bin erfüllt von lauter guten Impulsen und ich hoffe, wir können euch heute auch gute Impulse geben. Stefan, wie ist es bei dir?
Mir geht's prinzipiell auch fantastisch. Das Wetter ist super. Wir sind schon längst tief im Frühling irgendwie angekommen. Je nachdem, wann ihr die Episode jetzt da draußen hört, ist es vielleicht sogar auch schon Sommer an der Stelle. Nee, mir geht's prinzipiell sehr gut. Ich kann nicht klagen. Ich freue mich auch auf die Episode. Ich glaube, wir haben ein spannendes Thema heute.
Das stimmt. Nachdem wir letztes Mal ja ganz stark über Strategien im Marketing und Vertrieb im KI-Zeitalter gesprochen haben, haben wir uns heute die Fragestellung ausgesucht, was sind KI-Kompetenzen und welche benötige ich im Online-Marketing? Stefan, was sind denn für dich KI-Kompetenzen?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, weil auch da muss man immer wieder aufpassen, dass wir in unserer Blase da, sag ich mal, dass die Latte nicht zu hoch hängen an der Stelle. Ja, es ist, die Frage ist auch deswegen spannend, oder weil ich glaube, also viele Unternehmen, Menschen fragen sich das jetzt momentan, welche Kompetenzen muss ich mir denn aneignen, um in meinem Job gegebenenfalls oder um meinen Arbeitsplatz irgendwie sicherer zu haben als vielleicht jemand, der sich nicht um KI kümmert. Ne? Das ist das, was viel momentan erzählt wird, zu sagen, ja, wenn du dir Gedanken um deinen Job machst und den könnte dir KI wegnehmen, dann überleg dir mal, ob du nicht Fähigkeiten und Kompetenzen ausbauen musst, um, sag ich mal, KI zu steuern am Ende und nicht im Prinzip, sag ich mal, KI nur für die Umsetzung zu nutzen und sich damit vielleicht sogar gegebenenfalls komplett rauszuziehen, zu schießen aus dem Arbeitsalltag. Und ich hatte gerade heute im Deutschlandfunk gab es einen schönen Podcast auch zu dem Thema. Die haben dazu gesprochen, da war die Fragestellung gewesen, wenn ich heute komplett bei Null anfange, also ich habe mich jetzt die letzten Jahre nicht so ernsthaft damit beschäftigt, außer vielleicht mal ab und zu bei ChatGPT irgendwie mir ein Rezept irgendwie geben lassen, wie fange ich denn heute mit KI an? Und was brauche ich denn eigentlich, um mehr zu können als viele andere an der Stelle. Und für mich ist KI-Kompetenz, ja, ich sage ja immer so für Unternehmen, wenn ich so Unternehmen berate, wie sie KI einführen, dann sage ich ja immer, das Tool ist nicht das Entscheidende. Ja, es ist die Frage, welche Lösung gibt es dafür? Und eine Lösung ist mehr als ein Tool. Eine Lösung ist vor allem ein Zusammenspiel aus Mensch, Tool und Prozess, der in irgendeiner Form vorhanden ist.
Interessanterweise sehen wir das aber da draußen eher weniger. Also sobald wir anfangen, über KI-Kompetenzen zu sprechen, sprechen die meisten über Tool-Kompetenzen und sagen, ich habe da ein neues Tool kennengelernt, da habe ich mich jetzt reingefuchst und das kann ich gut bedienen. Und ja, die sind dann kompetent mit einem Werkzeug, aber wir wissen ja, ein Werkzeug, wenn du nur einen Hammer hast, dann ist jeder Nagel dein Zielobjekt und du löst jedes Problem mit deinem Hammer. Ich glaube, wenn man das zusammenfasst, was KI-Kompetenz für uns ist, und ich glaube, da ticken wir sehr ähnlich. Es ist eine neue Art zu denken. Du hast eben gesagt, es ist eine neue Art zu steuern. Und zum Schluss, und das halte ich für eine zutiefst menschliche Errungenschaft, zum Schluss ist es auch eine Art, wie ich das Ergebnis bewerte. Und wenn wir das zusammenfassen, nachdenken, steuern und, oder nicht nachdenken, sondern denken, steuern und bewerten, dann sind wir dem schon viel eher auf der Spur, als uns über einzelne Tool-Kompetenzen auszutauschen.
Genau. Ich will mal vielleicht, um das ein bisschen deutlicher noch zu machen, so ein paar Analogien bringen an der Stelle. Ne? Mhm. Also ich sag mal, ein Unternehmen benötigt jetzt ein neues Corporate Design. Ne? Und in der KI-Welt würden wir jetzt sagen, dann nimmst du hier Adobe Illustrator. So, habe ich mit Adobe Illustrator ein Corporate Design? Nein, natürlich nicht. Ja? Das ist ein Tool, was ein Teil der Lösung nachher ist, aber es ist nicht die Lösung per se an der Stelle. Ne? Genauso könnte ich auch sagen, guck mal hier, es gibt jetzt Excel, das ist eine Tabellenkalkulation. Und dann fangen alle an zu überlegen, was mache ich jetzt mit dieser Tabellenkalkulation? Wofür ist es denn sinnvoll? Was für Daten könnte ich in einer Tabelle abbilden? Und macht das Sinn, irgendwie Summenstriche zu machen? Könnte ich da irgendwie was ausrechnen in so einer Tabellenkalkulation? Also eigentlich schaffen wir momentan, werden in der Welt ganz viele Lösungen gezeigt, zu der keine Probleme existieren. Mhm. Oder zumindest noch nicht bewusst sind, die Probleme. Vielleicht sind sie latent vorhanden und dann ist es aber Aufgabe. Und das ist die Kompetenz, glaube ich, diese Probleme, diese Engpässe zu erkennen und dann zu wissen, was kann KI, wie kann KI hier helfen bei diesem Engpass, aber auch, wo sind Grenzen von KI? Und das ist für mich eine viel wertvollere Kompetenz, so eine Einordnung machen zu können, als zu sagen, ich weiß jetzt, wie ich prompte. Ja, das kommt auch irgendwann. Das gehört auch dazu, zu einer gewissen Kompetenz. Also gerade das Thema Prompting, ich weiß, dass das an allen Ecken seit 2-3 Jahren abgeschrieben wird und sagt, kein Mensch muss mehr prompten lernen. Ich sehe für mich genau das Gegenteil, egal was wir machen, ob wir Vibe-Coding plötzlich haben, ob wir Claude-Designer haben, ob wir Claude-Skills haben, die Basis ist immer der Prompt. Das geht immer beim Prompting irgendwie los, wenn wir mit KI arbeiten. Insofern, das ist schon eine wichtige Kompetenz. Aber Prompten allein hilft auch noch nichts, wenn ich nicht in der Lage bin, Workflows, meine Arbeitstätigkeiten zu identifizieren, wo KI überhaupt sinnvoll sein könnte. Denn auch hier muss man sagen, nicht jede Tätigkeit ist sinnvoll von KI zu erledigen. Ne? KI ist dann besonders stark, wenn es, sag ich mal, um Routine oder repetitive Aufgaben geht. Dann ist KI plötzlich wunderbar, weil ich muss natürlich auch, um mir diese Lösung mit irgendeinem Tool zu einem bestimmten Workflow-Prozess zu erarbeiten, muss ich auch ein bisschen Aufwand reinstecken. Das kommt nicht so einfach so per Schnipp, ne? Ja, so, sondern das muss ich machen und das mache ich das für eine einmalige Aufgabe, die ich einmal in meinem Leben tue. Vielleicht nicht, ja? Aber das wird dann wertvoll, wenn ich sage, okay, ich erkenne im Prinzip, wo sind wirklich Flaschenhälse und kann dann aber auch entscheiden im Prinzip, kann KI helfen oder wo sind die Grenzen von einer KI?
Du hast eben zweimal ein zentrales Keyword genannt. Und das heißt sinnvoll. Und ich glaube, zugespitzt zu dem, was du eben gesagt hast, könnte man zusammenfassen, die Zukunft gehört offensichtlich nicht diejenigen, die KI bedienen können, sondern denjenigen, die KI sinnvoll einsetzen können, die sich einen Kopf machen, die eine Idee haben, die sich dann an die KI wenden und dann zum Schluss auch drüber nachdenken, wie kann ich das jetzt sinnvoll vorantreiben und möglicherweise auch mal an eine Grenze kommen, wo man sagt, okay, das ging jetzt eben nicht, aber die entwickeln sich so rasant, dass immer mehr damit möglich sein wird. Also dieser sinnvolle Einsatz, nicht die Bedienungskompetenz, sondern die Denkkompetenz und die kreative Kompetenz, die Menschen nun mal haben, etwas mit Sinn zu füllen, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wesentliche Aussage zu unserer Fragestellung heute.
Ja, ich nehme noch ein anderes Bild mit dazu. In der letzten Zeit bei Seminaren, Vorträgen oder Kundengesprächen sage ich ganz oft, KI entwickelt sich oder hat sich eigentlich viel mehr zu einer Infrastruktur entwickelt. Also ein Tool ist es definitiv nicht, sondern es ist, wir alle, jedes Unternehmen, auch privat oder im Beruflichen, wir alle haben jetzt Zugang zur künstlichen Intelligenz. Das ist genauso, wie wir Zugang haben zu Strom. Der kommt aus der Steckdose oder das Wasser fließt aus dem Wasserhahn. Und so hat jeder momentan die Möglichkeit, sag ich mal, auch KI für sich zu nutzen. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Strom aus der Steckdose? Nur den Strom aus der Steckdose zu haben, das ist so typisch auch momentan. Wir machen KI der KI willen, um zu sagen, ja, wir haben jetzt KI-Projekte. Ich habe auch keinen Strom, nur um den Strom zu haben. Und die Tool-Thematik wäre in diesem Bild wäre das, sag ich mal, das Gerät, was ich in die Steckdose stecke. Ist es sinnvoll? Ist das jetzt eine Kompetenz, dass ich sage, ich habe hier ein Gerät, was mit Strom läuft und das kann ich gut bedienen? Mhm. Aber so funktioniert es momentan bei KI. Menschen glauben, die Kompetenz ist, ein Tool zu bedienen, was in irgendeiner Form KI nutzt an der Stelle. Aber viel spannender ist ja jetzt in dieser neuen Welt, wo der Strom ganz neu da ist, die KI ganz neu da ist, sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit dieser KI? Welche Geräte baue ich denn jetzt? Dann kann ich mir überlegen und kann gucken, gibt es vielleicht schon so ein Gerät oder muss ich da selber mir irgendwie was einfallen lassen, was ich damit mache? Also KI nicht als IT-Tool abzustellen und sagen, das ist irgendwie so ein IT-Tool, das muss man installieren und dann kann man irgendwas damit machen, sondern eher zu überlegen, das ist eine Infrastruktur, die mir zur Verfügung steht. Die kommt wie Strom aus der Steckdose. Und ich muss mir jetzt überlegen, im Prinzip, A, welche Geräte schaffe ich mir dafür an, die mit Strom laufen oder die mit KI laufen und welche Probleme lösen. Man geht ja nicht in den Mediamarkt und kauft irgendein Gerät und überlegt sich dann zu Hause, was man mit diesem Gerät macht. Na, und genauso ist es bei KI auch. Ich muss mir vorher überlegen, im Prinzip, was ist mein Problem? Und dann gehe ich auf die Suche, was könnte eine Lösung sein und könnte KI eine Lösung sein? Muss auch nicht immer eine KI eine Lösung sein. Ne? KI ist nicht der Selbstzweck an der Stelle. Und ich glaube, das ist die viel höhere Kompetenz in Unternehmen, wenn man das in der Position operativ oder auch strategisch im Unternehmen genau diese Fähigkeiten hat, genau solche Dinge zu identifizieren und zu erkennen, um dann zu sagen, okay, und jetzt löse ich im Prinzip ein Problem mit KI und nicht, ich habe hier ein Tool, was ich gut bedienen kann.
Ja, und alles mit diesem Tool dann abarbeite. Das heißt also, du glaubst, es ist so eine Mischung aus, oder nicht eine Mischung, sonst sind Kompetenzen aus dem strategischen Bereich. Also warum überhaupt jetzt der Übergang, wo könnte ich KI nutzen? Dann so eine Art Denkkompetenz, also wie denke ich und wie kann ich das durch KI noch pushen lassen? Und dann sehe ich noch eine Kompetenz, die ich bei dir immer sehr stark nicht nur vermute, sondern sehe, das ist eine Daten- und Entscheidungskompetenz. Also Daten zu haben, zu interpretieren und darauf basierend eine Entscheidung zu treffen. Da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht gut drin. Aber ich weiß, dass du ein großer Fan von Daten und deren Interpretation bist.
Ja, jetzt kann man natürlich diesen Daten gleich so zwei Ausrichtungen geben. Erstmal vielen Dank für die Vorlage an der Stelle. Zum einen ist es natürlich, gehört zu dieser Kompetenz, ich identifiziere einen Flaschenhals und finde eine Lösung, ob KI-basiert oder nicht, um diesen Flaschenhals in irgendeiner Form zu beseitigen. Basiert bei KI-Lösungen natürlich auch ganz stark darauf, habe ich die entsprechenden Daten für die KI nachher. Ne? KI ist sehr abhängig von Daten. Am Ende gibt auch Studien darüber. Ne? Bitkom hat dazu auch schon veröffentlicht, wie viele Projekte, und das sind über 80% der KI-Projekte, scheitern in Unternehmen. Und sie scheitern aus unterschiedlichen Gründen. Aber ein Grund ist vor allem, dass die Daten nicht in der Qualität und in der Struktur vorliegen, wie wir sie eigentlich bräuchten. Sie sind in Unternehmen in der Regel verteilt. Da gibt es da eine Excel-Tabelle, gab es jetzt irgendwie eine Datenbank, da gibt es irgendwie ein Fremdtool, wo Daten irgendwie drin sind und keiner weiß eigentlich so richtig, wie kriegen wir die Daten zusammen. So, das ist die eine Dimension der Daten. Und das andere, und da bin ich tatsächlich, für mich muss Einsatz von KI am Ende auch ein ROI in irgendeiner Form liefern.
Ja.
Also ich möchte messbar nachher haben, dass, wenn ich KI einsetze, dass ich sagen kann, das hat es mir gebracht. Und zwar in der Zahl. Ja, wir haben das bei einem Kunden praktischerweise mal am Newsletter gemacht, ne, haben gesagt, okay, wie lange braucht ihr für einen Newsletter? Ganz händisch, wenn ihr da unterwegs seid, die Texte zu schreiben, die Bilder zu organisieren, das Ganze ins Tool reinzuhacken, die Kampagne anzulegen. Da haben die gesagt, naja, wenn es richtig gut läuft, sind wir da in 2-3 Stunden durch. Ja? Aber meistens rechnen wir mal so mit einem halben Tag und dann sind auch irgendwie so 1,5 Personen da irgendwie beschäftigt. So, dann können wir uns mal ausrechnen, wie viel Zeit geht da drauf. Und dann, wenn wir einen internen Stundenlohn dort mal ansetzen, dann wissen wir genau, was kostet eigentlich dieser Newsletter, wenn wir diesen Newsletter so produzieren und rausschicken. Und dem gegenüber können wir jetzt dann stellen, im Prinzip, wenn wir KI nutzen, und ich sage jetzt gar nicht, ob das dann Mehrwert bringt oder nicht, aber das kann ich genauso ausrechnen, kann sagen, okay, wie lange brauche ich jetzt? Was hat mich das Tool gekostet? Was hat mich der Einsatz das Tool gekostet? Was kann ich an internen Stundensatz dranhängen? Und dann einfach gucken, habe ich hier einen positiven ROI? Und nur dann macht es Sinn, KI einzusetzen. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn.
Zumindest verbietet es sich wirtschaftlich dann.
Genau.
Das heißt, aus dieser Tool- und Automatisierungskompetenz erwächst ja zum Schluss nicht die Frage, kann ich diese Tools bedienen? Auch wenn wir festhalten, irgendwann müssen wir auch mal in eine Anwendung reingehen. Sondern ich glaube, Das hast du eben sehr deutlich gesagt mit dem ROI, kann ich Prozesse so bauen, dass KI echten Wert schafft und zwar messbar echten Wert schafft.
Ja.
Das ist für mich die wirtschaftliche Seite. Ich sehe noch eine weitere Kompetenz und das ist vielleicht anknüpfend an das letzte Mal mit Marke und Positionierung und Authentizität und echte Menschen, echte Haltungen zu zeigen. Das ist eine Ethikkompetenz, eine Markenkompetenz mit Haltung, also letztlich eine Qualitätskompetenz, die sich fragt, wie viel KI-Content ist eigentlich noch, also wie viel ich oder wie viel wir kommt denn darin vor oder verliert unsere Marke gerade an Authentizität? Und wie bleibt unsere spezielle Qualität, die wir oft über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut haben, wie bleibt die überhaupt sichtbar oder wird sie immer austauschbarer? Und und für mich gehört zu so einer Ethik und Markenkompetenz dann auch zum Schluss die Frage, kann ich Vertrauen aufbauen? War auch eins der Keywords aus der letzten Episode. Wie kann ich Vertrauen aufbauen? Und Vertrauen kannst du nur aufbauen, indem du eine klare Haltung hast. Die mag manche Leute abschrecken, aber das ist wie in jedem guten Positionierungsprozess wie mit einem Magneten. Die Minusseite hält dir die Leute vom Hals, mit denen du sowieso nicht gut arbeiten kannst und zu denen deine Marke nicht passt. Und der Pluspol zieht genau die richtigen an, mit denen du gerne arbeitest, mit denen du gut arbeiten kannst und wo auch zum Schluss gerne das Geld bezahlt wird, weil es wirklich was gebracht hat. Und das geht mir in dieser ganzen KI-Kompetenz-Diskussion vollkommen unter, dass da immer noch ein menschliches Wertegefüge dahinter stecken muss, damit es wirklich gut wird.
Genau. Also deswegen, eingangs hatten wir ja schon gesagt, ne? Das eine ist im Prinzip die Chancen und Möglichkeiten von KI zu kennen, aber auch die Grenzen. Und das gehört genauso dazu, wo man sagt im Prinzip, okay, hier sieht es den Anschein nach vielleicht so aus, als könnten wir KI irgendwie nutzen. Und am Ende machen wir uns aber vielleicht mehr kaputt mit KI, als wir irgendwie gewonnen haben an der Stelle. Ne? Ich habe momentan mit vielen Kunden, haben wir die Diskussion beim Thema LinkedIn. Weil natürlich, sag ich mal, das hattest du auch in der letzten Folge erwähnt und das ist ja auch so, LinkedIn momentan auch geflutet wird von wahnsinnig viel KI-Content, Beiträge mit KI, Bilder, Videos, die mit KI erstellt wurden. Und LinkedIn möchte dem schon einen deutlichen Riegel vorschieben. Ne? Die haben im ersten Quartal 2026 haben die ihre Regeln sehr, sehr stark verschärft und ziehen die Reichweite komplett runter, wenn sie sehen, messen können, analysieren können, dass das KI-Content ist. So, und jetzt geht natürlich die Diskussion an der Stelle los. Also A, ist es natürlich das alte Spiel, ne? Was kann ich jetzt auf KI-Seite tun, dass es LinkedIn gar nicht merkt, dass es KI-Content ist. Auf der anderen Seite ist aber das genau die Kompetenz, die du ja eben gesagt hast, ne? Authentizität. Ne? Wenn ich das nicht berücksichtige an der Stelle und dort jetzt sage, okay, ich schmeiße jetzt einfach meinen Content mit KI auf LinkedIn, ja, ohne das Thema Authentizität, ohne das Thema Menschlichkeit, ohne das Thema Kante zu zeigen, dann verliere ich auch massiv an Reichweite auf LinkedIn. So, und das sind diese Grenzen, wo man sagt, okay, vielleicht sind wir hier tatsächlich an der Grenze oder zumindest an der gemachten Grenze, die durch die Social-Media-Betreiber der Plattform dann auch gezogen wird, diese Grenze, dass man sagt, okay, vielleicht ist das dann doch keine so gute Idee. Heißt nicht, dass uns KI nicht helfen kann bei einem LinkedIn-Post. Heißt am Ende nur, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, den kompletten LinkedIn-Post von KI schreiben zu lassen, ne? Sondern dass man sagt, mit KI gehe ich in die Konzeption. Ich gehe ins Brainstorming. Ich gehe in Meinungsaustausch. Ich lasse mir Impulse von der KI für einen Beitrag irgendwie liefern. Vielleicht auch eine Struktur, die ich dann füllen kann, etc. Sondern dass ich vielmehr in dieser Vorbereitung strategisch mit der KI arbeite, vielleicht ein komplettes LinkedIn-Konzept ausbaue. Wie viele Beiträge, welche Beiträge, ne? Da kann man wahnsinnig viel mit KI machen. Aber dieser finale Schritt, diesen Post komplett mit KI schreiben zu lassen, ist vielleicht dann nicht der richtige. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht tun soll. Ich sage nur, das ist genauso ein Beispiel, wo man sagt, im Prinzip, da kann es nach hinten losgehen.
Und ihn vor allem dann nicht kritisch danach zu betrachten und zu überarbeiten, sondern wirklich das Ergebnis, weil es ja flüssig und so schön anhört und so plausibel ist, das dann entsprechend auch noch unkommentiert oder un, interpretiert, einfach rauszuhauen. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, Content ist nicht mehr das, was uns hochhält, sondern Kontext. Und hier würde ich jetzt sagen, der Wettbewerbsvorteil, den wir uns ja dadurch verschaffen wollen, liegt in der Kombi aus der richtige Kontext und das richtige Urteil, also das menschliche Urteil, unsere persönliche Beurteilung. Ich glaube, die Kombi Kontext und Urteil als Wettbewerbsvorteil. Damit könnte ich mich gut anfreunden, ohne dass ich die KI rausschmeißen will oder überhaupt nur missen möchte in meinem Arbeitsalltag. Also das ist keine KI-feindliche Haltung. Es ist nur einfach eine menschenfreundliche Haltung, zu sagen, kegel dich nicht selbst raus und lass dich durch die KI ersetzen.
Ja, und vielleicht kann man da so die Klammer drum setzen mit der Überschrift, es geht nicht drum, ob Mensch oder KI, sondern am Ende ist die Kompetenz Mensch mit KI.
Mit KI, ja.
Und da lässt sich schon viel bewerkstelligen und da komme ich auf unsere ursprüngliche Fragestellung zurück. Das ist für mich, glaube ich, eine der größten Kompetenzen, die man momentan aufbauen kann. Aus der leiten sich ganz viele kleine Dinge dann irgendwie ab. Aber nur zu sagen, im Prinzip, ich habe jetzt irgendwie mir ein Tool angeschaut und weiß, wie ich dieses Tool bediene, das ist für mich nicht die entscheidende KI-Kompetenz. Wie gesagt, hast du ja auch gesagt, na, die kommt später irgendwann, wenn ich dieses Tool wirklich zum Einsatz kommt. Ich glaube, vorher sind ganz andere Kompetenzen gefragt und die haben viel mehr auch mit reflektierten Verhalten, reflektierten Methodiken, wie arbeite ich eigentlich, wie gesagt, wo sind so Flaschenhälse, aber dann auch, wo sind Grenzen von der KI, damit haben die definitiv auch zu tun.
Ja, so, aber es schadet auch nichts, um das mal zu sagen, weil ich gebe ja da auch ganz viele Seminare, Prompten zu lernen. Ne? Das macht ist natürlich nicht das definitiv. Verkehrteste.
Wir wollen euch KI nicht ausreden und wir wollen euch auch nicht dazu bringen, eure ganzen KI-Tools zu löschen. Und jetzt nur noch wieder wie früher zu arbeiten, ganz im Gegenteil. Aber ich will es nicht Fazit nennen, aber so meine Quintessenz aus dem heute ist, KI nimmt uns nicht das Denken ab. Ganz im Gegenteil, sie zwingt uns besser zu denken und dann aber die KI schlau zu nutzen.
Und sie dafür zu nutzen, wo ich sie auch brauche an der Stelle. Ja,
und,
ne?
Also sie Wert schafft.
Also ich will das auch nochmal deutlich sagen, dass da nicht ein falscher Touch aufkommt. Ich glaube, es gibt wenigen Menschen, die KI so intensiv nutzen, wie ich sie. Ist bei mir ist nicht die Frage, nutze ich sie täglich? Bei mir ist auch nicht die Frage, nutze ich sie stündlich? Sondern die Frage ist, nutzt du sie minütlich? Ja, also die läuft bei mir die ganze Zeit mit.
Immer nicht.
Genau. Und ich habe ein kleines Beispiel. Ich habe morgen habe ich einen Vortrag, den ich halten muss. Und klar könnte ich jetzt sagen, KI und Gamma wäre das Tool. Ne? Wenn ich die Tool-Kompetenz habe, kann ich da draufklicken und sagen, machen wir mal einen Vortrag zu dem und dem Thema. Ich habe trotzdem an diesem Vortrag, und er ist noch nicht fertig, habe ich trotzdem 2-3 Stunden bisher gesessen, aber ich werde keine einzige Folie damit bauen. Ne? Die Zeit ist gar nicht so viel weniger, die ich jetzt brauche für diesen Vortrag. Ja, es ist schon ein bisschen Ersparnis an Zeit, aber gar nicht so viel, wie man vielleicht vermuten könnte. Aber diese Zeit wird extrem in das Storytelling investiert. Also was ich mich mit der KI gemeinsam über die Story, die die Folien abbilden, unterhalten habe und welche Details wir wann und wie drehen an der Stelle. Und zum Schluss baut mir die KI die Folien, weil das ist das Lästige, in PowerPoint irgendwie irgendwelche Bildchen hin und her zu schieben und irgendwelche Formatierungen zu machen. Das kann die KI viel besser und viel schneller. Aber ich habe den Freiraum gehabt, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich auf die Botschaft und auf die Story, die in diesem Vortrag im Prinzip vor sich geht. Und ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich jemals so intensiv an einem Vortrag, und ich halte ja schon ab und zu mal Vorträge, so intensiv über so Storyline von einem Vortrag nachgedacht habe. Man denkt oftmals immer nur so, welche Folien, was ist Thema der Folie und was ist dann Inhalt der Folie? Aber wie verbinden sich Folien? Wie erzählst du eine Geschichte vom Anfang bis zum Ende und am Ende greifst du wieder auf den Anfang der Geschichte zu? Das habe ich nur mit der KI so hinbekommen. So, und das, glaube ich, ist eine ganz andere Kompetenz, als zu sagen, ich weiß, wie ich mit KI eine PowerPoint-Präsentation erzeuge. Zu sagen, okay, ich weiß, wo ich die KI im Prinzip ziehen kann, um mich am Ende auch zu verbessern, um produktiver zu werden oder vielleicht auch besser zu werden.
Und die Dramaturgie entsprechend aufzubauen und zu schärfen. Das finde ich eine sehr, sehr wertvolle Sache.
Genau, und genauso könnte man, ne, um das dann rund zu machen, auch für den LinkedIn-Post machen, zu sagen, lass dir den nicht den LinkedIn-Post von vorne bis hinten schreiben mit einem Prompt. das ist nicht die Kompetenz, die du brauchst, sondern die Kompetenz ist, wie kann ich mit KI interagieren, um einen wirklich guten, relevanten, nützlichen Prompt, einen LinkedIn-Beitrag zu bauen, vielleicht aber sogar eine Serie aufzubauen, ne? Wo ich genau auch solche Bögen im Prinzip spanne. Vielleicht auch grundsätzlich mal sagen, was kann ich eigentlich bei LinkedIn für eine Strategie anwenden und sich mit strategischen Themen und KI mal unterhalten. Mhm. Nicht eins zu eins von der KI übernehmen, aber im Dialog mit der KI, sag ich mal, sich die Impulse zu holen, die man später braucht.
Also auch Cliffhanger einbauen wäre zum Beispiel, jetzt gerade ja, so eine spontane Idee. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe keine mehrstufige Dramaturgie, die von Beitrag 1 bis Beitrag 7 irgendwie läuft und so betonte Pausen dazwischen hat oder solche Cliffhanger einbaut. Ich habe noch nie drüber Gedanken gemacht.
Ja, dann sprich mal mit Claude. Oder,
schöner Ansatz.
Oder dem Chatbot deines Vertrauens.
Ja, ja, aber ich glaube, Claude wäre da tatsächlich das Tool meiner Wahl.
Wäre auch meiner Wahl. Also wenn wir zum Abschluss unserer Folge noch einen Tipp geben können, dann sind uns Andreas und ich offensichtlich einig. Claude ist schon nicht der schlechteste Chatbot momentan.
Ja, definitiv. Wow, Stefan, guck mal auf die Uhr. 26 Minuten, wer hätte das für möglich gehalten?
Wir schaffen es unter 30 Minuten, wenn wir jetzt noch ganz schnell picken, Andreas.
Ah, alles klar. Und jetzt habe ich blöderweise so ein langes Pick heute rausgesucht, aber egal, müsst ihr jetzt durch. Und zwar andersrum. Ihr kennt die Google Search Konsole und ihr kennt sie als Webmaster Tool. Und die gibt es natürlich nicht nur bei Google, sondern die gibt es auch bei Bing. Und die Bing Webmaster Tools haben jetzt etwas in die Welt gesetzt, das nennt sich AI Performance. Und Das finde ich insofern spannend, ist im Moment noch in der Beta-Version, also wird sicherlich noch ausgebaut. Aber du siehst dort beispielsweise, wie oft deine Webseite von der KI, in dem Fall der Microsoft Copilots und den Partnern zitiert wurde und welche Seiten genau. Das heißt, wir haben uns ja letztes Mal die Frage gestellt, was passiert in SEO und Geo und wie kriege ich überhaupt raus, wie ich in der Geo besser dastehe. Also hier ist mal ein Ansatz, den ich sehr, 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 sehr spannend finde. Da wird Google vermutlich bald nachziehen, aber im Moment einfach mal mein Aufruf, guckt euch mal bei bing.com/webmasters die AI-Performance-Betrachtung an. Fand ich sehr spannend.
Mega-Tipp, Andreas. Wirklich Mega-Tipp.
Wird ja oft übersehen. Also Bing wird ja oft nicht ernst genommen, weil man immer denkt, Google muss an erster Stelle sein. Da waren sie mal schneller bei Bing.
Ja, und ich am Ende finde ich das auch gar nicht so entscheidend, ob das jetzt Bing ist. Ich hoffe, dass Google sich da genötigt fühlt, nachzuziehen. Das ist die sogenannte Brand Mention Rate, ne? Also wie oft wird meine Marke zitiert innerhalb von KI-Suchmaschinen? Und das ist eigentlich, wenn wir, hatten letztes Mal auch schon besprochen, ne? Haben auch ganz viel in der Geo, das ist die KPI, die wir in Zukunft für die Suchmaschinenoptimierung im KI-Bereich nutzen werden. Brand Mention Rate. Markenerwähnungsrate. Ne? Wie oft wird meine Marke erwähnt? Und ich warte seit über ein Jahr darauf und ich sage es bei meinen Kunden immer, wenn wir Zahlen besprechen, wenn wir schon Fixes machen. Ich wünschte mir so sehr, Google würde mir diese Kennzahl endlich liefern, weil das eine der wichtigsten Kennzahlen im Geo-Bereich ist, die Brand Mention Rate. Cool, cooler Tipp. Deswegen bin wirklich begeistert. Du merkst
sehr schön.
Ich freue mich sehr darüber. War auch neu für mich. Wusste ich nicht, dass Bing die schon eingeführt hat.
Du hast jetzt noch 1:08 und los geht's.
Krieg ich hin. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn nicht, dann müsst ihr die Folge nochmal hören an den Tipp, den ich das letzte Mal hatte mit Fall AI. Dort waren im Prinzip alle Audio, Video und Text und Bildmodelle in einem zusammengefasst. Das gleiche picke ich heute aber für Textmodelle und zwar ist das openrouter.com. In OpenRouter könnt ihr verschiedene Text-KIs und bestimmte Modelle auswählen. Auch hier habt ihr ein Credit-System, das ladet ihr auf und dann könnt ihr ganz viele verschiedene Text-Large-Language-Modelle nebeneinander nutzen. Und auch hier aber auch Open-Source-Modelle. Das fand ich das Spannende ja bei dem Tipp, den ich das letzte Mal hatte. Das geht hier auch. Das heißt, ich habe hier auch zum Beispiel die Gemma-Modelle von Google, die komplett kostenfrei nutzbar sind. Also hier eine Plattform, die alle Large-Language-Models der unterschiedlichen Anbieter bündelt und ich sie alle ausprobieren kann.
Du hast es geschafft.
OpenRouter. packen wir in die Shownotes.
Danke. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Heute
ist ganz schnell.
Kürzer als sonst.
Naja, geht so.
Ah doch, schon ein bisschen.
Ja.
Und ja, wir sagen danke fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Bewertungen, wenn es euch gefallen hat. Reicht eure Fragen ein. Wir besprechen ja hier eure Fragen, nicht unsere Fragen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, bleibt heldenmutig und neugierig, euer Andreas.
Und auch von mir viel Erfolg beim Ausprobieren und allem, was ihr tut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.